Hallihallo und herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten, der Thilo und meine Wenigkeit, der Ingo. Wir sind wieder am Start hier bei Zwischen den Panels und haben heute eine ja hoffentlich interessante, informative und spannende Folge für euch wieder am Start. Aber zuallererst würde ich mal hier den Thilo fragen. Thilo, wie geht's dir? Alles fit?
Ja, hi Ingo. Also jetzt, wo wir hier zusammensitzen, wird's besser. Ich hatte ja schon mal off-topic zu dir gesagt, das ist nicht so ganz meine Woche und auch nicht so ganz mein Monat bislang. Aber immerhin kommen wir jetzt mal zum Aufzeichnen und das bessert hoffentlich meine Laune. Aber irgendwie ist momentan die Arbeit so stressig, dass man irgendwie zu nichts kommt. Aber umso besser, dass wir heute dafür uns mit einem Herzensthema von mir und ich glaube sogar auch von dir beschäftigen. Und da freue ich mich sehr drauf. Wie geht's dir denn? Was geht bei dir ab?
Wir sind nicht nur Brüder im Geiste, sondern auch anscheinend, was die körperliche oder auch die Arbeitsverfassung angeht.
Brüder des Leidens.
Ja, Brüder des Leidens, genau, richtig. Und also ich kann auch nur sagen, ich weiß nicht, wann ich zuletzt mal einen so krassen und stressigen Monat hatte wie bisher der Februar. Also da jagt ein Termin den nächsten. Ich weiß, dass wir auch schon seit Tagen da dran sind, diese Folge hier aufzuzeichnen, ne? So, also von was die Planung angeht, die Besprechung, wann machen wir das, wie machen wir das. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir es jetzt hingekriegt haben. Ja. Und ich denke mal, da wird auch für den einen oder anderen auf jeden Fall irgendwie hoffentlich informativ auch einfach was Neues mit dabei sein. Weil, wie du das schon schön gesagt hast, das ist so eine Herzensangelegenheit heute, ne, über den wir teasen es nur ganz kurz einmal an, den Verlag, über den wir heute sprechen wollen, weil vorher wollen wir nochmal über unsere zuletzt gelesenen Sachen schwadronieren und ich würde dich einfach mal fragen, was hast du zuletzt gelesen, Thilo?
Ja, also es ist gut, dass wir heute aufnehmen, weil ich habe tatsächlich diesen Monat erst ein einziges Buch fertig durchgelesen bekommen. Ne? Das ist unter anderem auch ein Punkt, weshalb ich nicht ganz so gut gelaunt bin.
Aber ein dickes Buch.
Ja, ein relativ dickes Buch, das stimmt. Aber ich kann da nur mal ganz kurz drüber reden, in Anbetracht dessen, was wir heute uns auch noch vorgenommen haben. Ich habe jetzt mit meinem Reread gestartet von Fear Agent und da habe ich Book One durchgelesen. Da sind die ersten beiden größeren Arcs drin, die, glaube ich, in diesen Hardcover-Trades veröffentlicht sind. Plus, ganz interessant, dieser vierte Band von Fear Agent, der diese Kurzgeschichten beinhaltet, ja, der ist hier aufgeteilt. Also das heißt, die haben quasi die Hälfte von dem Teil hier in den Band 1 mit reingepackt von dieser Deluxe-Edition und die andere Hälfte in den zweiten Teil. Das heißt, war ganz spannend für mich, weil die kannte ich ja in der Tat noch nicht, so wie bei dir ja auch. Ne? Wir haben ja quasi beide vorher nur die Hauptstory gelesen gehabt. Und jetzt habe ich tatsächlich auch schon mal ein paar der Kurzgeschichten durchgelesen. Und ja, also ich will gar nicht viel zur Story und sowas sagen. Ne? Hudson, ich kann es gar nicht richtig aussprechen, ist ein Fear Agent, so eine Art Söldner oder Alien-Bekämpfer for hire sozusagen, der ziemlich unsympathisch ist und der ganz viele skurrile, palpige Sci-Fi-Abenteuer erlebt. Und dann, also so weit, so generisch könnte man fast schon behaupten, und dann macht halt das Buch oder die Reihe im zweiten Arc etwas und wird ziemlich deep und intensiv. Ne? Das war auch das, was mich damals umgehauen hat und was mich jetzt auch wieder umgehauen hat. Also das wäre sozusagen auch mein Abschlussgedanke dazu. Jetzt, wo ich die Story schon kannte und nochmal gereadet habe, ist mir das noch viel bewusster aufgefallen, wie durchschnittlich in Anführungszeichen dieser erste Arc vermutlich ist. So, ne? Also das ist ein guter Comic, so, aber das ist jetzt nichts, wo du sagst, boah, I'm blown away. Ne? Aber das soll so sein und das fällt einem dann wieder auf. Und wenn man dann den zweiten Arc liest, wo das so gut wird, wo das so anzieht, wo das dann auch das alles vorher in den Kontext setzt und so. Und ach, ich liebe Fear Agent einfach. Das ist einfach eine tolle Serie.
Man muss dazu allerdings auch sagen, du liest den ja nicht zum ersten Mal. Also genau. Du hast ihn ja schon mal gelesen auf Deutsch. Und es ist ja jetzt so, also so ging es mir damals. Ich fand dieses erste Ding genial, ne? Weil es halt da neu war. Man kannte das nicht. Das war wow. Und dann hast du schon so dieses Gefühl, okay, was kann da noch kommen? Und dann passiert halt das, was du gerade erwähnt hast, dann kommt da Band 2 und ein Band 3 und die hauen einen dann wirklich ein gegen den Latz, ne? So dass man denkt so, Wahnsinn, habe ich nicht kommen sehen, habe ich nicht mit gerechnet, einfach irre, wie man sich das halt genau. So ausdenken kann, ne? Und da, also das, ich finde mich nach wie vor, selbst das am Anfang ist halt genial, wenn man es aber schon kennt, dann ist das so, dass man sagt so, ja, okay, ne? Also für, ich sag mal, für alle, die es noch nicht gelesen haben, haut euch Fear Agent rein, also die sind super, die Titel.
Ja, vor allem, also mir war das auch deswegen nochmal wichtig, weil wir ja jetzt auch eine Person kennen, lieben Gruß Z-Man, der die Reihe nach dem ersten Band abgebrochen hat. Und das ist wirklich dieses, also es ist dann schade, weil dann verpasst man eigentlich das, warum das alles so ist. Und das macht alles auch Sinn, sage ich mal, ne? Und deswegen wirklich auch meine Ermunterung, wenn es dem Leser so geht wie dir und mir damals ehrlicherweise beim ersten Mal lesen auch, dann super. Aber sollte man so beim ersten Mal sagen, ja, ich weiß nicht, ob es das so ist, lest Band 2. Wenn es dann doof findet, okay, brecht's ab, okay. Aber vorher Band 2 lesen, ganz wichtig. Genau. Was war denn bei dir? Oder was hast du denn zuletzt durchgehauen? Du bist ja erfolgreicher momentan als ich mit dem Weglesen.
Ja gut, was heißt erfolgreicher? Ne? Ich habe für diesen Monat jetzt auch erst nur, ich glaube, 6 Comics gelesen. Übrigens, genau das haben wir ganz vergessen am Anfang. Wir haben heute den, jetzt gucke ich gerade nochmal nach, den 11.2. Und wir nehmen jetzt schon seit 6 Minuten auf. Also haben wir ungefähr so um, ich sage jetzt mal 13.20 Uhr angefangen aufzuzeichnen. Also heute ist ein Sonntag, der Sonntag vor Rosenmontag. Genau. Und zu diesem Zeitpunkt, am 11.2. habe ich es jetzt leider selber erst hingekriegt, ich glaube 6 oder 7 Comics zu lesen. Ne? Unter anderem war jetzt einer der letzten von Ed Brubaker, Dead Boy Detectives. Und der Titel kommt aus dem Sandman-Universum. Und zwar geht es hier um die beiden Jungs, die man auch schon immer mal so in so kleinen Short-Stories oder Nebenstories bei Sandman hat entdecken können. Und zwar um Edwin und Charles. Die sind beide Detektive. Die sind große Fans von Sherlock Holmes zum Beispiel. Und haben eine hier in diesem Band eine Detektei, die sich in einem Baumhaus befindet. Und die werden von einem Mädchen engagiert, die heißt Marcia. Die hat entdeckt, dass irgendwo dauernd so tote Kinderleichen in London auftauchen. Und sagt jetzt, hey, ne, da geht irgendwas vor, bitte untersucht das. Und sie hat sich genau die passenden Detektive rausgesucht, weil Edwin und Charles haben so eine besondere Fähigkeit. Die sind nämlich gar nicht mehr am Leben. Die sind schon beide tot und haben dadurch ganz andere Möglichkeiten, nochmal so ein bisschen in dieses ganze Ermittlungsgeschehen einzugreifen. Und das ist super, super cool gemacht. Also bei Sandman sind die beiden quasi tot entkommen. Also die haben sich quasi verweigert, mit Tod mitzugehen ins Reich des Todes und geistern im Grunde genommen noch daher und versuchen halt spannende Kriminalfälle zu lösen. Und das ist wirklich richtig toll geschrieben. Das sind 4 Issues, die hier in diesem recht dünnen Trade drinne sind. Ist eine Story von, ich meine, 2001, wo Ed Brubaker das geschrieben hat. Ist hier mit Brian Talbot als Zeichner halt auf Papier gebracht worden und war richtig toll. Also man merkt einfach, wie toll das geschrieben ist. Das ist für 4 Issues, ich habe da echt lange dran gesessen, sehr textlastig, aber das ist, man merkt das einfach nicht. Das float irgendwie weg, weil das einfach so genial wieder da hingeschrieben ist und für jeden, der Bock mal hat auf so eine übernatürliche, leicht magische Detektivgeschichte aus dem Sandman-Universum, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist ein tolles Teil gewesen, so für zwischendurch, ja.
Ja, also ich kenne das Buch nicht, ne? Also ich sag so, ja, als wäre ich hier der Experte, ich kenne das nicht, aber ne, also es ist immer spannend, wenn man selber eine Meinung zu einem Autoren hat und dann hör ich jetzt in dem Fall dir zu und du bestätigst einfach genau das, weil ich sag immer, also das ist für mich eigentlich das Markenzeichen von Ed Brubaker, ja. Du blätterst eine Seite um, die ist vollgeknallt mit Text, Dialogboxen, Textboxen. Bei vielen anderen Autoren denkst du dir, oh nein, der Flow. Und hier denkst du einfach nur, oh yes, weil Ed Brubaker so gut das schreibt. Also der hat einfach, der hat einfach Magie in den Worten. Es ist immer einfach sauspannend geschrieben. Und genau, ich freue mich, das ist so typisch Ed Brubaker, ne, dass er halt, also dem ist das auch völlig egal, ne, was hier irgendwie Comic-Richtlinien angeht, so schreibt der, hat er 2001 geschrieben, so schreibt er auch noch 2023, der knallt ja alles voll mit Textboxen, das ist sein Ding, aber ich würde auch nicht drauf verzichten wollen. Ed Brubaker ist einer der ganz wenigen Comic-Autoren, wo ich sagen würde, ey, wenn der jetzt mal einen reinen Krimi-Roman rausbringen würde, bäm, ich wäre auch dabei. Ne, ja. Also der schreibt einfach toll, also glaube ich dir. Im Englischen gibt es das mittlerweile, ist das auch mittlerweile gesammelt worden, glaube ich, in einem Omnibus, habe ich mal gesehen. Mhm. Ja. Nee, cool. Interessant. Spannend.
Ja, also wie gesagt, es gibt immer mal wieder so Comics, wo man sich wirklich manchmal darüber aufregt, also ne, wie textlastig vielleicht der ein oder andere Titel ist. Und da rege ich mich da manchmal drüber auf, weil man das Gefühl dafür bekommt, es müsste gar nicht so sein. Ne? Und hier ist es genau, wie du das beschrieben hast, da ist kein Gramm an diesem Stück Text quasi zu viel dran, ne? Könnte man jetzt fast schon sagen, oder kein Wort, kein Buchstabe irgendwie zu viel. Das brauchst du, das ist toll und ja, der hat es irgendwie einfach drauf. Genau.
Das ist wirklich so. Ja. Ja, wollen wir uns an unser Hauptthema heranwagen, sozusagen.
Klar.
Haben uns für heute vorgenommen, einen Herzensverlag zu besprechen, und zwar Image Comics. Der, ich glaube, im US-Bereich viertgrößte Verlag. Ich weiß nicht, ob das so switcht manchmal mit Dark Horse, weil Dark Horse war eigentlich immer auf Platz 3. Aber momentan machen die haben relativ hart zurückgefahren. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, aber es ist auf jeden Fall einer der größeren Verläge hinter Marvel und DC. Und ja, vielleicht einfach mal so zum Intro. Ich glaube, Image Comics ist ein Verlag, der uns beiden sehr viel bedeutet, Ingo. Ich weiß nicht, kannst du in ein paar Sätzen sagen, warum das für dich eine wichtige Sache ist oder für, ja, vielleicht auch einen besonderen Platz in deinem Comic-Herzen einnimmt. Was verbindest du mit Image Comics?
Ich weiß nicht, wenn ich bei Image irgendwie dran denke, dann, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber das ist im ersten Moment, denke ich immer, okay, es ist nicht Marvel und es ist nicht DC. Okay. Das ist für mich wirklich einfach so, wir haben hier coole Indie-Geschichten meistens, also ne, wirklich so Stories, die finde ich einfach bei der Konkurrenz, die finde ich einfach nicht. Auch mit gewissen Konsequenzen und dann bleibt es halt auch so. Und für mich ist Image eben total abwechslungsreich und ja, alleine schon, wenn man so auf diese ganze 90er-Sache auch mal guckt, ne, wo es so zeichnerisch auch einfach echt genial war und mit den ganzen Autoren und auch, ne, wie der Verlag gegründet wurde, wo wir gleich nochmal drauf eingehen werden, ja, ganz im Detail. Also für mich ist irgendwie Image einfach abwechslungsreich und sehr, sehr Indie-behaftet, ne? Also das lese ich einfach super, super gerne. Also ne, nicht, dass ich jetzt kein Marvel oder DC lesen würde, aber ne, du weißt wahrscheinlich, was ich meine, ne? Dadurch, dass man da immer diese ganzen Continuity-Sachen hat mit Runs, die dann irgendwo immer wieder bei einer 1 starten und letztendlich so richtige Konsequenzen gibt's halt, finde ich, bei Marvel oder bei DC nicht. Und selbst wenn es die gibt, dann werden die nach 8 bis 10 Jahren wieder aufgehoben und irgendjemand lebt dann wieder, der vorher tot war oder so. Das ist, ne, so geht's mir damit. Aber ich kann ja die Frage wieder auch zurückschmeißen, so wie das quasi bei dir dann.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, also völlig unbewusst ist rein eben von der, also für mich wäre, wenn ich so ein Wort, dann ist es für mich immer Kreativität. Ja, also irgendwie, wenn ich ein Adjektiv zur Verfügung hätte, dann ist Image Comics, für mich steht es für kreativ. Und persönlich muss ich auch sagen, ist Image zu einem sehr großen Teil dafür verantwortlich, dass ich 2019 eigentlich wieder so ins Comic-Ding zurückgekommen bin. Das waren die ersten Comics waren eben US-Indies, ne, die dann auch von Image Comics, teilweise war mir das ehrlich gesagt beim Aussuchen damals noch gar nicht so bewusst, ne? Also es war noch so die Phase, wo man sich hat wieder inspirieren lassen, ganz klassisch im Comicladen. Und da waren das diese Titel, die dann irgendwie bei mir gelandet sind, ne? Und die mir gezeigt haben, nachdem ich, ne, paar Jahre Pause gemacht hatte, davor nur DC gelesen habe, ne, war das für mich einfach, wow, krass, ne, so, Stichwort Konsequenzen, was du alles schon angesprochen hast und Szenario, ne, hier mal Horror, hier mal Fantasy, hier mal irgendwie Komödie, wie auch immer, so wechselnd vom Stil her können die sein, auch so wechselnd von der Optik, ne, was die zeichnerische Kreativität angeht. Das hat mich total begeistert und ich bin ehrlich, das lässt mich bis heute nicht los. Ne? Deswegen sage ich auch immer so, ne, weil manchmal vielleicht dieser Eindruck entsteht, nur weil ich, also mein Nickname, der war einfach nur ein Gag, so, ne, weil ich fand, das hörte sich witzig an. Aber Image hat für mich eine mindestens genauso große Liebe und die machen ja in dem Sinne eigentlich gar keine Omnis. Also für mich, also ich verbinde ganz, ganz viel mit Image Comics und deswegen freut mich einfach, dass wir da und nebenbei ist es auch bei uns beiden ein verbindendes Element. Ne? Also bei den Unterschieden, die wir haben, so ist Image aber eigentlich von Anfang an, seitdem wir uns kennen, auch die gemeinsame Komponente immer.
Das ist so. Also wie gesagt, du hast es ja gerade gesagt wegen dem Nick und den Omnis, aber letztendlich kommen ja auch da schöne, tolle Sammelbände bei rum. Ne? Also jetzt, wenn man im US-Original jetzt sammelt, wie das bei dir der Fall ist, und wo du das eben erwähnt hast mit diesen ersten Titeln, die dich wieder so in dieses Medium-Comic reingeschmissen haben, ich habe gerade kurz nochmal nur drüber nachgedacht und bei mir ist es tatsächlich auch so. Also ich habe gerade wirklich geguckt, okay, was war der erste Comic, den ich mir da damals geholt habe, wo das wieder so anfing. Und ich habe mir heute so ein paar Titel grundsätzlich so beiseite gelegt, also in einer gewissen Entfernung, die ist jetzt für mich nicht erreichbar, aber damit ich einfach so mal eine grobe Übersicht habe, was ich da habe. Und auch mein erster Titel, das war damals Witches, ist hier bei uns bei Splitter erschienen, ist aber ein Image-Titel. Also wie du das eben erzähltest, mir war das oftmals auch gar nicht erstmal bewusst, okay, was bedeutet das überhaupt? Ne? Und wenn man sich dann aber mal über den Tellerrand so ein bisschen schlauer macht, ne, und sich da informiert und nicht nur sagt, ja, das ist ein reiner Splitter-Comic, nee, im Original ist er ja woanders erschienen. Und dann merkt man, ach, okay, da ist der US-Verlag und dann merkt man auf einmal, ach, das haben die auch gemacht, ach, das auch noch, okay. Ja, und dann guckt man so ins Regal und merkt auf einmal so, also habe ich da anscheinend irgendwie eine Leidenschaft für, obwohl ich das vielleicht gar nicht so wahrgenommen habe, ne, dass es da vor, also bei dir natürlich eher, bei dir steht Image dran im Regal, aber bei meinen Titeln halt nur
mal auch erst nicht, seit zwei Jahren, ne, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, was du meinst, ne, und auch ich habe in Vorbereitung auch noch mal so bei Splitter und so geschaut in die Bücher rein, ne, um noch mal einen Überblick dafür zu haben, was da noch alles versteckt ist, genau. Aber genau, wir kommen, glaube ich, da später noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Weil es aber so ein Herzensverlag ist, finde ich, sollten wir uns zumindest mal ganz kurz versuchen, in ein paar Minuten der Entstehung und der Geschichte im ganz Kurzen zu widmen, um zumindest auch mal für uns beide, aber vielleicht auch für unsere Zuhörer, da so einen kleinen Roundup zu geben. Ich würde einfach mal anfangen und versuche, da nach bestem Wissen und Gewissen das so ein bisschen wiederzugeben. Es war einmal Anfang der 90er Jahre, da gab es 7 Jungs, wir wollen sie später die Image Boys nennen, die einen mutigen Plan gefasst haben, und zwar den großen kapitalistischen Konzernen Marvel und DC den Rücken zu kehren. Genau genommen eigentlich nur Marvel, weil sie zu dem Zeitpunkt alle Zeichner bei Marvel waren, um dann ein eigenes Label zu gründen, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Das ist sozusagen die Saga der 7 Image-Gründer, die da wären: Eric Larson, Jim Valentino, Rob Liefeld, Todd McFarlane. Rob Liefeld habe ich schon, Wiles Portaccio, das ist der einzige, den ich nicht kenne, Mark Silvestri und natürlich Jim Lee. Das waren die Typen, die damals das Who is Who bei Marvel gezeichnet haben. Ja, also ich kann nur mal raushauen, alleine Rob Liefeld hat glaube ich, der hat X-Men, der andere hat X-Force gemacht. Todd McFarlane hatte sein eigenes Spider-Man. Also ja, ne, also das waren alles die Big-Selling-Books sozusagen. Ne? Und ursprünglich waren es Rob Liefeld und Todd McFarlane, denen es einfach auf den Zeiger ging, dass sie die kreativen Rechte nicht hatten an den Figuren und dass sie, sobald sie dann mal eine coole Idee hatten, eigentlich dann nicht das nicht so machen konnten, wie sie das wollten. Und so ist, ne, das Ganze irgendwie entstanden. Die anderen haben sie dann mitgenommen Und ja, so wurde im Februar 1992, also ne, gleicher Monat wie jetzt auch gerade, wurde Image gegründet. Die von den 7 Gründern ist der eine, deswegen tue ich mir da auch mit dem Namen so schwer, der ist dann kein offizieller Partner irgendwie geworden, auch wenn er zu den Gründern zählt. Das war Wills Portaccio. Die anderen 6 haben dann sozusagen zum Start jeweils eine neue Comicserie begonnen. Die sogenannten Gründerserien, nennen wir sie mal im Folgenden. Ja, und wir kennen da auch einige von, ne, die, ich würde behaupten, fast die bekannteste ist Spawn vom Todd-Father, Todd McFarlane. Rob Liefeld hat Youngblood gemacht, Jim Valentino Shadowhawk, habe ich tatsächlich noch nichts von gelesen. Mark Silvestri, Cyberforce, Jim Lee, Wildcats. Genau. Und, nicht vergessen, Eric Larson, Savage Dragon. Ja, so gingen die an den Start. Und man muss jetzt mal dazu sagen, nur dass man vielleicht mal so ein Gefühl bekommt, in dieser Ära haben Comics bei Marvel und DC so, wenn sie gut waren, hunderttausende Auflage gehabt oder Absätze gehabt, sagen wir es mal so. Ja, die Startauflage von, also die Erstausgabe von Youngblood von Rob Liefeld hat sich 1,5 Millionen Mal verkauft und Spawn sogar 2 Millionen Mal. Also das war tatsächlich damals ein Erdbeben. Ja, das ist schon etwas, wo ich sagen würde, krass. Ja, es gibt eine ganz witzige Anekdote, ne, so wie sich das erzählt, wie hoch der Wahrheitsgehalt ist, das steht auf einem anderen Blatt. Ist also an einem Tag sind die 7 dann losgezogen zu Marvel und gesagt, hey Leute, wir sind weg. Und einen Tag später sind sie zu DC gegangen, ne? Und DC dachte, Jackpot, ne? Sie kommen jetzt alle zu uns, geil, jetzt geht's ab, ne? Und dann sitzen sie da mit den ganzen Redakteuren und so, ey, wir wollten nur sagen, wir haben gestern alle bei Marvel gekündigt und für euch wollen wir auch nicht arbeiten. Und Fun Fact daran, Jim Lee, also Jim DC Lee, wie man ihn heute fast schon nennen würde, hat zu dem Zeitpunkt noch nie auch nur einmal einen Fuß in die Tür von DC gesetzt. Und die haben gesagt, okay, verstehen wir, aber du, wer bist du überhaupt so ungefähr? Ne? Also eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Und ja, so haben sie bei Image gestartet. Vielleicht mal ganz kurz das Image-Prinzip erklärt, ja, um vielleicht mal zu sagen, was ist denn das, was machen die da eigentlich? Also die große Neuerung bei Image war einfach, dass der Creator die Rechte an Figuren und der Story und sowas behält. Image selber kriegt für das ganze Publishing, die ganze Plattform, die, sage ich mal, der Verlag bietet, kriegt eine gewisse Prozentanzahl. Aber der Kreative behält die Rechte oder das Eigentum an seinen Schöpfungen. Das war die große Neuheit. Innerhalb von 4 Monaten hat Image dann den US-Comic-Markt komplett verändert. Bis dato war es so, dass 75% aller verkauften Comics waren Marvel- oder DC-Titel. Innerhalb von nur 4 Monaten hat Image DC vom zweiten Platz verdrängt. Ja, also das war wirklich also man kann sagen, das war ein Beben, was durch die Comicwelt ging. Genau. Ja, ich will das jetzt nicht ganz so lange durchziehen. Ich würde jetzt nur so ein bisschen noch versuchen, so ein bisschen in die heutige Zeit zu kommen, weil wer sich mal ein bisschen mit den Gründerserien beschäftigt, der wird ganz schnell feststellen, das damalige Image, das hat nicht mehr so viel mit dem heutigen Image zu tun. Ja, weil diese Gründerserien, die zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie gesagt haben, sie machen alle nur Marvel und DC noch größer, noch big, noch übertriebener von den Proportionen, den Haaren, den Muskeln und so weiter und so fort.
Der Gründungssache noch, ne? Da ist ja, also im Grunde genommen ist ja so ein richtiger Hype entstanden, ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Also man muss dazu mal sagen, hier in Deutschland kann ich mir das im Comic-Bereich in keinster Weise vorstellen, weil unsere Kultur da halt nicht ganz so verankert ist wie drüben in den USA. Aber das müsst ihr euch so wirklich vorstellen, da standen einfach Tausende vor einem Comicladen, ne, und haben darauf gewartet, dass diese ersten Ausgaben im Grunde genommen rauskamen. Ne? Das ist wie, als wenn man früher gedacht hätte, oh, der neue Harry Potter kommt heute Abend, da verkleide ich mich mal schön und ja, also das, also nur damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, ne, was da drüben damals in den USA so abgegangen ist, ne, wo Image sich quasi gegründet hat und also man merkt dann auch immer wieder, was wirklich so ein, so was Neues, ein Hype eben auslösen kann, ne? Also da hast du dann so einen Verlag wie Marvel oder DC, die es schon super lange gab, wo natürlich dann auch immer mal wieder, ne, die Zahlen mal besser, mal schlechter sind und dann kommt Image daher, ganz neu und die Leute sind einfach nur heiß, wow, was ist das, was machen die, was bringen die, ne?
Also, ja, ist wirklich so. Ja. Und es haben sich auch viele Leute in finanzielle Schwierigkeiten gestürzt, weil sie dachten, okay, die, also Spawn Nummer 1 werden mal kartonweise gekauft. Damit ist es College für die Kids gesichert. Aber ja, so sollte es dann halt nicht sein, ne? Weil einfach die Auflagen viel zu hoch waren, als dass diese Sachen jemals einen richtig krassen Sammlerwert entwickelt haben.
Ja.
Genau. Nee, aber es war, glaube ich, eine ganz verrückte Zeit. Das ging ein paar Jahre so, auch mit Krisen und Schwächeln. Und 1998 ist Image ja selbst in Schwierigkeiten geraten. In dem Jahr haben Rob Liefeld und Jim Lee Image verlassen. Bei Rob Liefeld, da streitet man sich ein bisschen so, ob er gegangen ist oder gegangen worden ist. Also beide sagen, es wäre so. Also er ist gekündigt oder er hat aufgehört, aber gleichzeitig gab es auch ein Votum, dass er bitte gehen soll. Also kann jeder für sich selber entscheiden, was die Wahrheit war. Dass Jim Lee gegangen ist, das hat richtig wehgetan, weil Jim Lee war das Zugpferd, muss man sagen. Der war das große Aushängeschild, das war der Top-Selling-Zeichner bei Marvel. Das war derjenige, der den meisten Content bei Image gemacht hat. Das hat wehgetan und das hat dann tatsächlich auch den Verlag in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. In dessen Zuge haben sie dann eine sehr kluge Entscheidung getroffen. Und zwar einer der Gründer, Jim Valentino, ist gleichzeitig Publisher geworden und hat angefangen, an der Neuausrichtung von Image zu arbeiten. Sprich, Jim Valentino hatte auch einen ganz guten Draht in die Indie-Szene rein und sowas. Und ja, so hat sich Image langsam in das, ja, US-Indie-Label entwickelt, wie wir es so heute kennen. Ich würde sagen, also es gibt einen Titel, den man vielleicht so ein bisschen so als einen Start dieser Neuausrichtung anführen kann. Und das ist der, jetzt muss ich nur sagen, den kenne ich leider selber nicht. Und zwar Powers von Brian Michael Bendis. Das war irgendwie so eine Art Krimi-Comic, der damals irgendwie anders war. So, ne? Der hat sich auch stark abgehoben, sag ich mal, von diesen ganzen Gründerserien von Image. Ne? Und das war so ein erstes Indiz, Signal, in was für eine Richtung es gehen konnte. Und dann ist natürlich das passiert. Also das Beste, was ihnen passieren konnte, war, dass ein junger Mann aus Kentucky, glaube ich, zu Image gekommen ist, der selber Jahrzehnte Fan war, und zwar Robert Kirkman, der erstmal angefangen hat mit Invincible 2003, was tatsächlich die erfolgreichste Superhelden-Serie nach den Gründungsserien wurde bei Image Comics, und dann natürlich mit The Walking Dead alles rasiert hat. Ja, The Walking Dead, so ein bisschen der Lightning Bolt. Und ich glaube, man kann gar nicht die Bedeutung von The Walking Dead für, also nicht nur auf die Popkultur, das ist ein popkulturelles Phänomen, das ist klar, da müssen wir nicht drüber reden, aber die Bedeutung für Image Comics ist, die kann man gar nicht groß genug reden, denn das war das Signal, wir können andere Comics machen, wir können unser eigenes Ding machen, wir können Kreativität machen. Es war übrigens auch eine sehr gute Ansage, das hat Todd McFarlane mal schön beschrieben, an die Kritiker. Die Kritiker haben damals nämlich gesagt, ja gut, ihr wart die Gründer, ne? Ihr habt das zu einer gewissen Zeit gemacht, mit einem gewissen Standing, da waren alle Bedingungen für perfekt, anderen gelingt das nicht mehr. Und boom, Robert Kirkman war das Gegenbeispiel. Ne? Das funktioniert auch jetzt. Und so haben sich dann danach immer mehr dazu entschieden, okay, wir gehen mit den Sachen, die wir nicht bei Marvel oder DC in diesem Korsett, sage ich mal, was mir vorgegeben wird, umsetzen, das können wir jetzt immer mehr bei Image bringen. Und so kamen dann die ganzen, also ich würde mal sagen, das ist so ein Stück weit der Start der Modern Era, ja, wo dann so Künstler wie Brian K. Vaughan gekommen ist, den eben von dir erwähnten Ed Brubaker, Matt Fraction, Grant Morrison, Kieran Gillen, Marjorie Lou, Mark Miller und so weiter und so fort. Ich könnte, ne, könnte man jetzt Hunderte aufzählen, aber dann ging das quasi alles los und wir, sage ich mal, sind seitdem in diesem Punkt, dass wir, sage ich mal, dieses moderne US-Indie-Label haben, wo, ich sag mal, der Indie-Begriff für mich ja nicht wirklich ganz stimmt. Es ist, wir bezeichnen es alles so als US-Indies. Es ist natürlich mittlerweile Budget und Mainstream, was die, also Kommerz zumindest, ne? Also es ist auf eine kommerzielle Art und Weise. Aber es sind halt eben eigene Stories, für die man keine Vorkenntnisse braucht, die ihren eigenen Kanon haben und ihre eigenen Geschichten und wie gesagt sehr divers und individuell sind. Und das würde ich mal so versuchen, als kurzes Small Picture zu machen. So small war es jetzt nicht, aber ich habe mein Bestes gegeben. Kürzer kriege ich es nicht
doch,
hin.
Doch. Das ist, also wir haben ja überlegt, wie machen wir das, ne? Aber es ist auch besser, wenn das einer einfach so mal vorträgt, als wenn er, ne, die ganze Zeit. Ich fand das jetzt sehr gut. Da hast du schön alles einmal so zack, geschichtlich rausgeholt. Es gibt natürlich noch. Es geht noch viel, viel mehr, aber wir können gar nicht unbedingt auf alles heute eingehen. Ne? Also zum Beispiel, da sage ich jetzt nur ganz schnell einmal, nicht wundern, es gibt, jeder dieser Gründungsmitglieder hat im Grunde genommen sowas wie eine Art eigenen, ein eigenes Studio innerhalb des Verlags quasi gehabt. Ne? Du erwähntest gerade Robert Kirkman mit Invincible und auch Walking Dead ist zum Beispiel Skybound. Ne? Wenn man jetzt guckt, zum Beispiel Mark Silvestri hatte Top Cow. Und genau. Also nicht, dass ihr euch wundert, manchmal habt ihr auch Titel, auch hier in Deutschland in der Hand, wo dann irgendwo dann da drin steht, dass es ein Image-Titel ist. Da kann aber dann auch eben sowas wie Top Cow oder Skybound oder Wildstorm oder ich weiß nicht, was noch mit drin stehen, oder Todd McFarlane Production oder so. Jeder von denen hat im Grunde noch so sein eigenes Sublabel gehabt. Ne? Aber viel, viel mehr, glaube ich, würde ich da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Das Coole ist wirklich, weil du das eben erwähntest mit Walking Dead, ne? Ich habe gerade mal nachgeguckt, also ich habe hier Walking Dead Comics in der Hand, die bei uns hier in Deutschland von CrossCult veröffentlicht wurden und werden auch immer noch. Und ich habe mal nachgeguckt, weil das ist wirklich einer meiner ältesten Titel, die ich habe. Und der ist von Januar 2006. Also da kann man dann auch schon mal gucken, ne, wie alt und wie lang es diese Serie schon gibt. Und ich habe den Instant damals gekauft, einfach aufgrund von dem Cover, weil das einfach cool aussah. Und da gab es ja auch die TV-Serie noch gar nicht, ne? Und da merkt man mal, was Comics mit einem irgendwie anstellen, ne? Also da war The Walking Dead, gehörte halt noch in keinster Weise zur Popkultur. Und ich habe damals nur das Cover gesehen und dachte, geil, das sieht mega gut aus. Ich muss das unbedingt haben, ne? Ja, und jetzt sind wir mittlerweile Jahrzehnte später an so einem Punkt, wo die Leute schon fast eher übersättigt sind durch natürlich auch TV-Serien und anderen Sachen, ne? Aber ich finde es irgendwie immer wieder interessant, wie stark Comics dann doch diese Popkultur beeinflussen, ne? Also auch jahrzehntelang, ne? Und das dann eben auch durch so einen Verlag wie Image, ne? Und seine Gründungsmitglieder oder seine Kreativschaffenden, die dort in dem Verlag eben beschäftigt sind, ne?
Ja. Zumal es halt wirklich, also manchmal ist halt auch das Leben echt verrückt, ne? Also es gibt ja manche so heutzutage so popkulturelle Phänomene, die eigentlich so gar nicht geplant waren, ne? Also jetzt vielleicht nur mal ein ganz kurzes Ding, weil wir vor kurzem auch drüber geredet haben, Matrix, ne? Ursprünglich war Will Smith eigentlich gecastet, so, ne? Gott sei Dank ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Also würde ich sagen, denkt die Welt vielleicht bis auf Will Smith selber, der hat sich ja für Wild Wild West entschieden. Und mit The Walking Dead war es ja so ähnlich. Ja, also Jim Valentino war nicht begeistert, als damals Robert Kirkman dieses Ding bei ihm gepitcht hat und er hat gesagt, Zombies, nee, auf gar keinen Fall, es verkauft sich nicht und da muss man was hinterstecken. Und dann hat Robert Kirkman, clever wie er war, gesagt, ja, du, das ist alles nur Plot, ja, da kommen noch Aliens, ja, und das wird so sein, dass man, dass nach ein paar Issues kommen dann die Aliens und dann werden die Leser denken, ja, krass, weil vorher, da waren diese Easter Eggs, ich hab's kommen sehen und so, das wird ein toller Moment werden. Und dann gibt es eine Szene, wie dann der damalige, also nach Jim Valentino, der ist dann, glaube ich, CEO geworden und dann Stevenson hieß dann der aktuelle Publisher, der dann wohl ein Gespräch mit Robert Kirkman geführt hat, gesagt hat, also Robert, ich habe jetzt die ersten 5 Issues gelesen, ja, hier ist nichts, aber auch gar nichts drin, was darauf hindeuten kann, dass da was mit Aliens noch kommt. Und er und Robert Kirkman, I lied to you, it's only about zombies. Und Jim Valentino hat dann irgendwie so in der Retro-Perspektive gesagt, sagt er, ja, er hat mich angelogen. Das Ding ist, hätte er mir einfach gesagt, dass es um einen Vater geht, der mit seinem Sohn in einer Welt beschützen will, wo alles gegen ihn ist, dann hätte ich das Buch genommen als Vater selber von 2 Kindern. Aber er hat mich angelogen. 3 Mal. Das ist einfach eine sehr, sehr coole Geschichte, finde ich, im Nachhinein. Ja. Deswegen, also ich feiere das. Aber ich feiere generell auch Robert Kirkman dafür, also weil es einfach echt ein witziger Typ ist.
Ja, absolut. Ne? Ich meine, guck dir das mal an. Comics werden ja immer meistens so an diesen ersten 3 Ausgaben, sagt man ja immer, gemessen. Ne? Also wenn du so Einzelausgaben-Issues hast, dann wird ja immer geguckt, ne, wie erfolgreich läuft das. Und ich glaube, dass sich das bei Robert Kirkman dann ganz schnell gezeigt hat, dass dann wahrscheinlich jede Ausgabe irgendwie krasser war als die nächste. Also, ne, also dass genau. Immer wieder die aktuellen Sachen, glaube ich, immer die alten getoppt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwo mal, dass es da Schwankungen gab.
Am Anfang, also Ausgabe 1, Ausgabe 2 ging runter, Ausgabe 3 ging runter und dann hat es sich irgendwie rumgesprochen in den Retailern und ab Ausgabe 4 ging es dann einfach konstant hoch.
Ah, okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass jeder das lesen wollte und dass es immer mehr pro Ausgabe irgendwann genau. Eigentlich geworden ist. Ne? Also, und wenn man dann auf unseren Markt mal guckt, in Bezug auf Invincible, was ja schon mal vor Jahren versucht wurde von, ich glaube, Panini war es, ne?
Genau.
Invincible auf den deutschen Markt zu bringen und das ist ja, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen gescheitert. Dann hat CrossCult es vor ein paar Jahren halt auch nochmal probiert. Gut, da reicht es dann wahrscheinlich, wenn du drauf schreibst, hey, Robert Kirkman, ach übrigens, der hat Walking Dead gemacht und dann verkauft sich das irgendwie, ne? Also ja. es ist erfolgreich bei uns erschienen. Ich bin da echt dankbar für, weil dadurch konnte ich es lesen und es ist eine meiner absoluten, wenn nicht sogar meine absolute Lieblings-Superhelden-Story irgendwie, die ich so kenne. Und also da ja. Bin ich ultra dankbar für, dass wir das dann doch noch mal zumindest hier auch auf dem deutschen Markt komplett genießen konnten und sogar jetzt noch Spin-Off-Serien nachfolgend bekommen. Also das ist echt eine sehr, sehr coole Sache.
Ja, genau. Nach The Walking Dead kam dann quasi der nächste Lightning Bolt sozusagen, der war Saga, ja, war dann in der Modern Era das nächste, also nicht natürlich nicht so groß wie The Walking Dead, aber auch ziemlich groß. Ich glaube, wir unterschätzen das hier im deutschen Markt manchmal so ein bisschen. Im US-Bereich war das auch ein ziemlich großes Ding und ist ja auch ein Comic, der uns beiden auch durchaus ein bisschen am Herzen liegt. Ne? Also deswegen, wir merken das Herzensthema. Saga von Brian K. Vaughan, Fiona Staples. Du hast es sogar bei deinen Jahreshighlights jetzt den Abschlussband vorgestellt. Den ich ja leider noch nicht gelesen habe, weil ich auf die Deluxe-Edition warte, aber auch einfach ein tolles Buch, wo ich sage, das ist wieder so ein Paradebeispiel dafür, sowas könntest du nicht bei Marvel oder DC machen. Also auf jeden Fall nicht in dieser Konsequenz.
Ja, dazu muss ich sagen, es war ja nicht der Abschlussband, sondern es ist überhaupt der erste Band quasi wieder gewesen seit 5 Jahren oder sowas. Der
Fortsetzungsband, sorry, Versprecher.
Genau, ja. Kann ja mal vorkommen. Nur nicht, dass jetzt einige, die jetzt zuhören, denken, wie, die Serie ist zu Ende? Oh Gott. Ja. Naja, ja. Also nein, es gab eine fast 5-jährige Pause und da muss man ja auch mal sagen, ne? Welcher Verlag macht das? Also welcher Verlag macht das mit und sagt so, okay, wir haben hier eine ultra erfolgreiche Serie, die läuft wie geschnitten Brot und jetzt wollt ihr eine kreative Pause machen? So, und dann dauert die auch noch 4 bis 5 Jahre so eine Art, ne? Hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass es da den einen oder anderen gegeben hätte, der gesagt hat, dann so, ja, wisst ihr was, dann tschüss, dann ist das hier zu Ende oder so. Ne? Aber ja. Naja, das funktioniert, läuft und wir freuen uns da auf, ja, hoffentlich bald mehr. Also ich ja. Bin super happy. Also Saga ist einfach phänomenal, weiß ich nicht, ich finde es genial.
Ja, ist wirklich so. Ich möchte vielleicht, weil wir das jetzt gerade hatten und weil diese Sachen, also ich finde sie hoffentlich vielleicht auch für unsere Zuhörer es gibt noch so eine kleine witzige Geschichte, ja, die ich hätte sie eigentlich früher bringen müssen, aber ich packe sie jetzt trotzdem ganz kurz rein. Und zwar, also Todd McFarlane, das ist ja so, also das ist ja ein richtiger Geschäftsmann, ne? Das merkst du auch, wenn du dir Interviews mit dem reinziehst und so, ne? Also der Typ könnte auch für mich irgendwie in einem Aktien-Hedgefonds oder sowas sitzen, ne? Also mal abgesehen davon, dass er halt da super selbstbewusst mit seinem Spawn-Kette da sitzt und so, der Typ hat schon Brain, so, ne? Und der hatte damals irgendwie diese geile Idee, ne? Der wollte ja wirklich, also der wollte ja Marvel wirklich, ich sag jetzt mal, den Stinkefinger zeigen, ne? Und der hatte diese geile Idee, dass er gesagt hat zu den anderen, also ich glaube, zu Jim Valentino war es, hat er gesagt, hey, pass auf, du kennst doch Jack Kirby. Ja, also für die Zuhörer, Jack King Kirby, ja, den, ja, Jack Kirby. Und Jim Valentino, ja, lass ihn uns mal anrufen. Ja, wieso? Todd McFarlane hatte die geile Idee, dass Jack Kirby sozusagen der Alfred Hitchcock für Image Comics wird. So, also, dass auf jedem Image-Titel draufsteht, Jack Kirby präsentiert, ja. Und tatsächlich hat Jim Valentino angerufen. Und das war ja, ne, Anfang der 90er, also er hat das mal berichtet, er hat halt scheinbar nur mit der Frau telefoniert von Jack Kirby. Jack Kirby war wohl irgendwie in seinem Zeichnerstudio und wollte nicht rauskommen. Weiß ich nicht, ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen zurückgezogen und so. Und dann hat er halt der Frau, ne, Ross hieße, glaube ich, hat das halt so erklärt, was sie vorhaben und sowas. Und dann hat sie gesagt, okay, ich gehe jetzt mal rüber ins Studio und spreche mal kurz mit ihm. Ja? Und dann hat sie den Hörer hingelegt, ist rübergegangen und nach 10 Minuten ist er wiedergekommen, hat gesagt, also das kann er nicht mehr machen, aber ich soll ausrichten, er wünscht den Image Boys alles erdenklich Gute. Und Jim Valentino sagt, that was the blessing of the Pope. Und das ist einfach eine schöne Geschichte irgendwie, die so dazu passt, finde ich gerade.
Ja, sehr schön. Hat man sich da den Segen abgeholt.
Genau. Genau.
Ich bin auch gerade hier am Blättern, aber ich finde es leider gerade gar nicht, weil wir jetzt gerade bei Todd McFarlane und Spawn waren. Also auch den habe ich tatsächlich hier gerade in der Hand. Und du wirst es ja auch, genau, guck, du hast ihn auch. Und du weißt wahrscheinlich, worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte, ne? Aber ich finde die Seite nicht.
Du suchst die Folge, wo die Kritik an Marvel und DC drin steckt, ja.
Genau, das ist ja irgendwie im Gefängnis oder in so einem, es ist ein Gefängnis, würde ich jetzt sagen. Das ist ein Gefängnis, ja. Man sieht dann so durch Schattenabbildungen, mit wem dann da so kommuniziert wird. Nur ich finde die Szene irgendwie leider gerade gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass wir, glaube ich, halt, also dass es da überwiegend DC, ne, attackiert wird, glaube ich, ne? Ich meine, dass da so ein Batman und so ein Superman irgendwie.
Ja, aber da war auch eine grüne Hand vom Hulk. Also, und ich glaube sogar auch die Hand von Spider-Man konnte man, also, ne, das Rot-Blau, das konnte man auch erkennen. Also, das ging definitiv in beide Richtungen. Also, da haben sie auf beide Seiten draufgehauen.
Und das fand ich halt auch so witzig, ne? Dass man sich da so, also dass man sieht, wie diese Charaktere irgendwie so eingekerkert sind und nicht raus dürfen mit so einer unterschwelligen Kritik im Grunde genommen so halt so Richtung Marvel und DC, so, ja, guck mal, ne, hier könnt ihr eure Charaktere schön einfärchen, so wie ihr das mit anderen auch gemacht habt, so eine Art, ne.
Ja, und vor allem, und die Autoren oder die Schöpfer, die leiden und sind irgendwie nur noch so Zombies, weil, ne, sie irgendwie das nicht verdaut haben, dass ihre Schöpfungen sozusagen im Knast sitzen, sage ich mal, ne, also das
Aber ich merke schon, du findest es auch nicht. Ich meine, der Band ist auch einfach super dick, ne? Und das sind, glaube ich, nur so zwei, drei Seiten und die findet man so schnell. Also, aber ich wollte es zumindest einmal erwähnt haben, ne? Weil das immer so ein Gründungsding ist, ne? Das war eins der ersten Sachen, die so mitkamen. Und da du das mit Todd McFarlane eben so schön sagtest, habe ich nur gedacht, so, ja, das ist, genau, da sieht man es, ne? Wie die ganzen Hände und diese Arme aus diesem Käfig oder aus diesem Knast da quasi so rausragen und man kann genau erkennen, so von wem das alles so kommt.
Genau, und ich glaube halt, dass das hier, ne, das sind die Gesichtslosen, die erschaffen haben, ne, die aber ja auch nicht wirklich glücklich aussehen, so ungefähr. Nee. Ne? Ja, das war schon cool. Aber das war halt, die haben damals auch schon Sachen gemacht, die du eben bei Marvel und DC nicht gemacht hast. Hier direkt in Folge 3 mit diesem Eisverkäufer, Kindermörder und so, ne? Ja. Das waren schon krasse Sachen, ne? Also, ja, das stimmt. Wollen wir vielleicht einfach mal, lasst uns doch vielleicht mal an unsere Deutschleser noch denken und mal so ein bisschen vielleicht noch mal zusammenfassen, ne, für diejenigen, die jetzt sagen, boah, das klingt alles so witzig und cool und interessant. Wo komme ich denn im deutschen Markt an die Comics dran? Wollen wir vielleicht einfach mal so auf das vielleicht mal noch so einordnen? Ja, klar. So einen informativen Auftrag sozusagen nachkommen.
Ja, also wir können im Grunde genommen können wir ja eigentlich fast so die, ich sag mal, 4, 5 bekannten Sachen so aufzählen, wo man die lesen kann. Also es ist nicht ganz so einfach, das dann zu finden. Also das Einfachste wäre wahrscheinlich, ihr würdet auf die Image-Seite gehen, gucken, was gibt's für Titel und würdet dann die Titel wiederum im Deutschen suchen. Ne? Und dann werdet ihr sehen oder ganz, ganz schnell merken, da sind viele Sachen bei CrossCult erschienen, vieles beim Splitter Verlag. Bei Panini gibt es gewisse Titel, die dort gelaufen sind, jetzt seit knapp 1 bis 2 Jahren beim Skinless Crow Verlag. Die haben da auch einiges am Start. Oder auch Zauberstern Comics, ne? Wenn man das jetzt in Heftform mal so sehen möchte, hat jetzt Savage Dragon ja rausgebracht, was ja wirklich eine der ersten Serien, ne, eben von einem der Gründer von Eric Larson dann eben selber ist und ich weiß gar nicht, habe ich noch irgendwas vergessen?
Nee, Splitter, Skinless Crow, Crosskult, Zauberstern. Also manchmal kommt auch mal was bei Panini. Hin und wieder bringen die mal was.
Ja. Aber auf die Titel gehen wir gleich noch ein. Dann kann ich vielleicht, ich denke mal, wir werden ja einfach noch mal ganz lose heute über so ein paar Titel sprechen.
Ein paar kleine Herzensserien. Ne? Also die großen würde ich jetzt, ne, haben wir jetzt, glaube ich, schon ganz gut so ein bisschen mit beleuchtet mit Invincible, Saga, The Walking Dead, ne, aber vielleicht so ein paar Sachen, die uns noch persönlich am Herzen liegen, genau.
Ja.
Ja, da kann man das dann vielleicht so ein bisschen mitmachen. Im Englischen ist das Ganze halt ein bisschen, da ist es simpler. Du sagst das hier immer, ne, Thilo, du hast deine Titel im Regal stehen, ja, ne, weil ich sie nach Image sammle, also nach dem Verlag sortiere. Witzigerweise ist tatsächlich das ein Grund. Also Image ist zu einem ganz großen Teil damit dafür verantwortlich, dass ich heute viel auf Englisch sammle und lese. Weil ich glaube, mein erste englische Image-Buch war Saga tatsächlich. Und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, das zu sammeln, dass ich bis heute damit nicht aufgehört habe. Ne? Und also man kann Gott sei Dank im deutschsprachigen Markt einfach sehr, sehr viel Image-Titel mittlerweile bei den erwähnten Verlägen sammeln. Man kann aber auch, ne, das möchte ich dann auch dazu sagen, für diejenigen, die vielleicht sagen, ich interessiere mich auch dafür, das vielleicht irgendwie im Original zu lesen oder so. Also kann man dann, also da bietet Image auch ein sehr breites Angebot, sag mal, für die Luxusliebhaber, ne, gibt es viele, ne, Deluxe Editions oder sowas. Und aber auch für den schmaleren Geldbeutel mit so Softcover-Kompendien oder sowas, ne? Also da kann man dann auch durchaus mal gucken. Also wenn man sagt, ich will das direkt von Image haben. Mhm. Ja, Ingo, willst du anfangen? Willst du mal was reinhalten aus dem Verlag? Soll ich anfangen? Wie wollen wir es machen?
Ich kann gerne gerade mal starten. Also wie gesagt, ich würde nachher lose einfach noch mal ein paar Titel aufzählen. Ne? Aber jetzt, ich sag einfach mal, was wirklich der erste Comic war, den ich ganz bewusst von denen hatte. Eventuell war es vielleicht sogar doch The Walking Dead, aber egal. Auf jeden Fall habe ich noch einen Titel gehabt, zum Beispiel, das ist mein erster Splitter-Titel auch gewesen. Und damit auch mit einer meiner ersten, wenn nicht vielleicht sogar der erste Image-Comic war Witches, ne, von Scott Snyder und Jock. Ein Horror-Comic, der mich wirklich einfach weggeblasen hat. Also das war so ein Ding, ich habe gar keine Comics gelesen mehr so wirklich. Und also es war ein paar Jahre her und habe den halt irgendwie gesehen, hab mir den geschnappt, da war ich gerade in Hamburg, das werde ich auch nicht vergessen, hab einen Kumpel besucht, war da in irgendeinem Comicladen, hab Witches gekauft und den dann gelesen und hab nur gedacht, wow, also das war zeichnerisch einfach genial, das war spannend, ich hoffe immer noch auf eine Fortsetzung, weil das nicht so ganz so abgeschlossen wirkt, aber ja, gut, mal gucken. Aber ein Wahnsinnstitel. Also das ist, ich kann fast jedem immer nur auch Witches empfehlen, auch wenn das vielleicht nicht, also ja, was heißt hier, es ist auf eine Art und Weise schon abgeschlossen, aber man könnte daraus auch mehr machen. Und wir bekommen ja dieses Jahr auch noch, zumindest hier in Deutschland, auch wieder einen Scott Snyder-Titel mit Jock zusammen, Book of Evil. Da bin ich mal gespannt, weil da weiß ich fast noch gar nichts drüber. Ne? Wer weiß, vielleicht kludiert das ja auch irgendwo da drin rein. Ich weiß es nicht. Also, aber das ist für mich einer der ganz, ganz besonderen und wichtigen Image-Titel, weil er mich einfach wirklich an dieses Medium wieder rangeführt hat. Ne? Und seitdem ging das dann weiter, weil da kommt noch ein Folgetitel, aber ich lasse dich jetzt erstmal wieder zu Wort kommen, weil das war dann fast der nächste Titel, den ich dann hatte. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, okay, es war auch wieder Image.
Ja, ich glaube, den habe ich nämlich jetzt, weil mein erster Splitter-Comic, der auch einer der ersten Image-Titel irgendwie so war, der zumindest mich wieder mit, also es war mein vierter Comic 2019 und dann der erste, den ich mir quasi nicht von Panini gekauft habe, war Gideon Falls. Und
ja, alles klar, genau. Den kann ich mir gleich sparen.
Genau, ne? Deswegen habe ich jetzt auch gedacht, es passt jetzt einfach thematisch so gut dazu, deswegen habe ich jetzt gerade hier umarrangiert. Und Gideon Falls ist eben ein auch so ein Mystery-Horror-Comic und der hat sich mir über den Text verkauft, muss ich wirklich sagen. Ich habe das mal bei Max erzählt, ne? Ich war im Comicladen am Gratis-Comic-Tag, wollte mir Crossed kaufen, weil ich irgendwas mir mal wieder kaufen wollte. Und Crossed war aber nicht da. Dann bin ich total frustriert rausgegangen aus dem Laden, habe den mir bei Amazon bestellt. Das ist wahre Geschichte, deswegen sage ich das auch so offen. Und dann wurden mir andere Titel vorgeschlagen. Unter anderem der. Und da habe ich gedacht, Moment, der stand aber gerade bei meinem Comicladen. Und da bin ich wieder reingegangen, habe mir den Text durchgelesen und ihn direkt mitgenommen. Und ja, das ist halt auch so eine atmosphärische Mystery-Story. Also das ist sowas, glaube ich, völlig mediensprengend. Also ich glaube, das wäre egal, ob das eine Serie gewesen wäre, ein Buch gewesen wäre, ein Comic gewesen wäre. Der Plot hätte mich in jedem Medium so interessiert, dass ich es, glaube ich, hätte lesen wollen. Ne? Und ja, also bis heute, ich liebe Gideon Falls. Das ist einfach ein tolles Buch.
Ja, war bei mir halt genau das Gleiche. Also auch da, komischerweise wieder, ich glaube, es war ein Jahr später, wieder in Hamburg, wieder den gleichen Kumpel besucht, wieder in den Shop rein und da diesen Band gekauft, dort vor Ort gelesen. Und ich war so süchtig danach, so süchtig. Und ich wusste ja, okay, ich habe das Internet befragt, okay, krieg ich schon den zweiten? Nein, krieg ich nicht. Dann habe ich geguckt, okay, was gibt's denn noch? Ne? Was kann ich kriegen? Und dann, es war wie so eine Lawine, da hat das dann einfach losgelegt, ne? Weil ich da gemerkt habe, wow, das können Comics einfach, ne? Die können mir grafisch, weil gerade bei Gideon Falls muss man schon sagen, dieses Artwork von Andrea Sorrentino sehr besonders, sehr speziell ist, super atmosphärisch, ich kenne nichts Vergleichbares, ist einfach so. Also ich kenne nichts Vergleichbares und das macht dann auf einmal so viel Spaß und so viel Lust. Also ich kann das absolut verstehen, dass du da zugegriffen hast und dass das dann mit einer deiner ersten Titel dann auch war. Ja,
genau.
Auf jeden Fall. Ja, da der jetzt weggefallen ist, ich leg jetzt einfach nochmal los. Ich hab zum Beispiel so einen Titel noch wie Geiger, ne? Geiger von Geoff Jones und von Gary Frank. Genau, ein Titel, der hier bei uns bei CrossCult erschienen ist. Und wahrscheinlich ist das deswegen einfach auch so ein Highlight. Die Story ist natürlich super hier drin. Ne? Geoff Jones hat das genial geschrieben. Die Zeichnung von Gary Frank, mega. Auch die Kolorierung hier in diesem Band, ne, weil es hier auch sehr um so nukleare Sachen geht, ne, um Strahlung. Man hat förmlich das Gefühl, dass dieser Comic wirklich schon fast schon von selber strahlt durch diese tolle Kolorierung. Und ich glaube aber, das liegt auch einfach mit daran, weil CrossCult den hier bei uns in Deutschland im Hardcover rausgebracht hat und dann auch nicht in dem ja gewohnt kleinen, sehr minigen Format, sondern wirklich einer sehr, sehr schönen Größe. Und das ist einfach ein ganz, ganz toller Titel gewesen. Und ich meine, du hättest das mal zu mir gesagt, den gibt's ja so noch in der Art nicht in Hardcover auf Englisch, also im US-Format. Da wird aber wohl bald was kommen von Image, ne? Und also ich weiß auch, hier wird es irgendwie mit weitergehen. Also das wird, glaube ich, dann zwar nicht mehr Geiger heißen, sondern Junkyard Joe, genau, richtig. Und ich hoffe, dass wir das hier auch bald bekommen, weil ich habe da einfach Bock drauf. Das ist irgendwie eine tolle, tolle Story und ich würde ganz gerne mehr davon lesen. Also
ja, kann ich absolut verstehen. Ja, gut, ich auch wenn wir ihn jetzt eben schon mal hatten, aber es ist trotz allem für mich unheimlich wichtig, wichtiges Werk, als ich dann 22 war es, glaube ich, angefangen habe, verstärkt wirklich Image-Comics auch auf Englisch zu sammeln, war eins der ersten Sachen, die ich mir dann nämlich geholt habe, Criminal von Ed Brubaker. Das ist hier so erschienen, so drei, so, ja, Deluxe-Editionen. Übrigens mal ganz witzig, ne? Ich möchte es einfach mal an der Stelle erwähnen, ja? Also meiner Meinung nach, also ich habe eine Theorie, Panini hat sich ihr Deluxe-Edition-Format von Image geklaut, ja? Weil so sehen Panini-Deluxe-Editionen auch aus, mit einem Flatspine ohne eine Dust-Jacket. DC-Deluxe-Edition oder Marvel-Deluxe-Edition sind Oversized-Hardcover mit einem runden Spine und einer Dust-Jacket. Da war eine der ersten Deluxe-Editionen, der von uns eben reingehaltene Spawn war, glaube ich, dass sie das übernommen haben. Und deswegen haben wir bei Panini Superhelden-Deluxe, also auch DC- oder Marvel-related-basierte Deluxe-Editionen, die aber so aussehen wie Image-Comics-Deluxe-Edition. Das ist nur eine Theorie, ich kann das nicht, aber es ich wüsste halt nicht, warum sie es sonst so machen.
Aber es sieht tatsächlich sehr danach aus. Also so wie du es jetzt gerade auch noch mal reingezeigt hast, ne, mit wie das Image-Logo angeordnet ist und was dann kommt. Also es
ja, so halt einfach auch vom Handwerklichen her, ne?
Ja.
Also das, weil das ist so, dass so sehen halt die Image-Deluxe-Editionen aus. Und ich glaube, die wollten sich halt ein bisschen abheben von den DC-Deluxe-Editionen oder so, ne? Oder Marvel. Und deswegen haben die das so gemacht. Genau, aber das war jetzt einfach nur Fun Fact, hatte jetzt hiermit nichts zu tun. Letztendlich, wir müssen gar nicht so viel drüber reden, weil du Ed Brubaker eben schon vorgestellt hast, ja, also mit Dead Boy Detectives. Das hier ist halt so eine klassische Crime-Noir-Story über, ja, über Gangster, ja, also hier die Hauptakteure sind Gangster, die in, das ist auch nicht wirklich irgendwie so der eine große Run, das ist eher sowas wie eine Anthologieserie, wo die Leute sich immer mal wieder auch begegnen oder so, ne? Das heißt, du liest eigentlich immer irgendwie eine Geschichte über einen Kriminellen, der irgendwie einen Coup plant, begeht oder dem irgendwas passiert und dann so auf Länge eines Paperbacks, sage ich mal. Und dann liest du eine weitere Geschichte. Und dann kann es sein, dass auf einmal da irgendwie der Charakter in der Bar sitzt und nebenan sitzt der, wo du sagst, ah, der war doch in der letzten Geschichte mein Hauptcharakter oder so. So ist das eher, ja. Aber es ist halt all das, was du im Grunde gesagt hast, also diese Atmosphäre, die ist so deep, ja, und die Texte sind so gut und ja, dann muss man halt hier sagen einfach, also ich finde halt Ed Brubaker vor allem, wenn er halt mit Sean Phillips zusammenarbeitet, das ist halt einfach dann irgendwie so das, man hat das Gefühl, so müsste es sein, ja, es muss genauso sein und du siehst wieder, ne, die Textboxen, es ist vollgekleistert, aber es liest sich einfach geil und ja, weiß auch nicht, also Ed Brubaker, also das ist für Krimi-Fans, das ist wirklich so für Crime-Fans, ne, die Leute, die hier, wir hatten es ja hier bei uns im Podcast auch schon, Darwin Cook und sowas lieben, ne, die müssen eigentlich Ed Brubaker-Fans sein, so ist meine, also zumindest ist es bei mir so, sagen wir es mal so.
Genau. Ja, ist so ein Titel, worum ich dich beneide, ne? Also, ich hätte so Lust darauf, das auch zu lesen, ne?
Also ich habe sogar argumentativ den Kampf aufgenommen, zumindest gegen Max, also mit Max darum zu streiten,
ja,
dass es also aufgenommen werden sollte, aber er hat halt auch Gründe ins Feld geführt, warum es nicht geht, oder?
Und, ja, ich weiß ja selber, dass das nicht einfach ist, hier in Deutschland Ed Brubaker-Titel zu verlegen, weil das an gewisse Bedingungen geknüpft ist oder ne, das ist genau. Sehr, sehr schwer für den jeweiligen Verlag, also egal welcher Verlag, das ist, glaube ich, hier in Deutschland umzusetzen. Ne? Ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf, also falls da draußen irgendjemand zuhören sollte aus dem Verlag wissen, bitte, bringt irgendwie mal den Criminals-Band gerne so auch raus, wie du die da hast. Also ich hätte da so Lust drauf, ne? Also das ist unfassbar, weil, wie gesagt, dieser Mann kann schreiben. Und ich bin ja auch einfach so ein Crime-Fan und das wäre, glaube ich, so ein Ultra-Highlight für mich, ne? Aber jetzt würden andere wieder sagen, ja, dann fang doch auf Englisch an und ich denke mir dann, ja, mag sein, aber ich glaube, dafür ist der dann für mich persönlich dann doch zu textlastig und dann fühlt sich das zu sehr wie Arbeit irgendwie an. Also das ist also in meinem Fall jetzt, ne? Also hin und wieder lese ich ja auch doch mal was auf Englisch, aber das ist dann sehr, sehr ausgewählt und dann versuche ich auch, dass das nicht dann zu krass textlastig wird. Und ja, wie gesagt, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht hört ja jemand zu und erfüllt mir meinen Wunsch. ja, genau. Ich erwähne gerade mal ein, zwei Titel schnell, weil du hast im Grunde genommen den einen heute schon vorgestellt. Und zwar ist das die Fear-Agent-Reihe zum Beispiel für mich von Rick Remender, weil auch die ist bei Image erschienen. Und wir hatten ja kurz heute schon mal drüber gesprochen. Ist einfach phänomenal. Ich habe erst gedacht, so bei dem ersten Band damals, weil das auch so als Pulp-Trash irgendwie so angeboten wird. Und ja, das versprüht's halt auch zwar auf irgendeine Art und Weise, aber da steckt halt noch so viel mehr hinter. Und ist einfach so eine Serie, man erwartet so ein bisschen was anderes und bekommt nachher etwas, was einfach wie eine mega Überraschung ist. Und ich fand das ganz, ganz toll. Also Fear Agent nach wie vor bei Image eine super, super starke Reihe. Gerade auch so diese, ich glaube, die Cover selber waren von Tony Moore, glaube ich auch, ne, der auch bei The Walking Dead dementsprechend ja zugange war. Und ich weiß nicht, das hängt irgendwie auch wieder alles so ein bisschen miteinander zusammen wahrscheinlich, warum einem das dann so zusagt und gefällt. Also einmal das und welchen Titel ich auch noch sehr stark empfehlen kann, den habe ich jetzt nur gerade nicht griffbereit, der liegt da hinten auf dem Stapel, ist ein Einzelband, ist Infidel von dem Zeichner Aaron Campbell und Pornsack, oh Gott, Picket Shoot oder irgendwie so. Also ich nagelt mich nicht drauf fest, vielleicht habe ich den Namen auch verkehrt ausgesprochen, aber ist ein genialer Comic, der quasi zu unserer Zeit spielt mit so Leuten, die in so einem mehrstöckigen Haus irgendwie zusammen drinne wohnen und dann passiert so nach und nach so relativ krasse Horrorsachen, weil in diesem Haus ein Dämon inne wohnt, der sich durch ja fremden Angst und Rassismus quasi nähert. Also da passiert was mit Menschen in diesem Haus, die nicht der jeweiligen Abstammung sind und man merkt das, was da dieser Rassismus für so einen Einfluss auf diesen Dämon dann hat, ne? Und ich fand die Zeichnung da drin abgefahren von Aaron Campbell. Die Geschichte ist genial erzählt und also ist so ein Titel, der ist bei uns in Deutschland beim Splitter Verlag auch wieder erschienen und kann ich nur empfehlen. Sind irgendwie 5 Einzel-Issues, die da bei uns in so einem Trade drin sind und ja, je nachdem, wie ihr das lesen könnt, auf Deutsch, auf Englisch, hat absolut eine Empfehlung verdient.
Ja, das ist eine dieser Sachen, die ich mir immer holen wollte und nicht geschafft habe. Ja, ja, definitiv. Cool. Ja, also ich möchte jetzt mal so ein paar kleinere Sachen vorstellen, weil die mir einfach sehr am Herzen liegen und wo ich einfach finde, das sind tolle Beispiele dafür, warum Image auch irgendwie so kreativ ist. Und das eine ist Murder Falcon von Daniel Warren Johnson und Mike Spicer. Ja, das ist für mich auch einfach Image. Ja, so irgendwie so eine kleine Serie. Ich glaube, das Ding hat irgendwie nur so 10 Hefte oder so. Darin hast du eine abgeschlossene Geschichte. Es geht hier um diesen Dude, der hier vorne drauf ist. Ich weiß ehrlich gesagt, Jake heißt er, glaube ich, genau. Jake ist ein Heavy-Metal-Gitarrist, ja, der eher so die nicht so sonnige Seite des Lebens kennenlernt, ja, also der irgendwie, die glorreichen Zeiten liegen lange hinter ihm, er hat Krebs, seine Frau hat ihn, glaube ich, verlassen, er ist da ganz alleine und sowas und ja, irgendwie, er kommt an eine magische Gitarre und diese magische Gitarre beschwört den Murder Falcon. Und auf einmal, ne, geht die ganze Welt irgendwie zur Hölle mit Monster, Dämonen und sowas. Und dann, ne, beginnt so eine Roadtrip-Story, sage ich mal. Ne, er muss seine alte Band zusammentrommeln. Die brauchen weitere magische Artefakte sozusagen, um irgendwie eine Weltenbedrohung aufzuhalten. Aber also die sentimentale Seite an diesem Comic, die ich eben angedeutet habe, die konstant eine Rolle spielt, die ist so gut und so deep. Also das ist so, ne, das ist, also du hast so ein bisschen dieses, ja, fast schon dieses Sozialdrama meets Tenacious D so. Und das irgendwie geht so eine Symbiose ein. Und dadurch ist das für mich eine der bewegendsten Comics in meiner Sammlung, die einfach toll sind. Also wirklich was fürs Herz mit einer tollen Botschaft und oh, ich liebe dieses Werk. Also wen das interessiert, ich weiß, dass wir haben vom Cosmic Comic Rider, der hat mal vor einigen Jahren ein sehr tolles Video darüber gemacht, wie er, also eine tolle Review, ne, wenn wer da tiefer eintauchen möchte, noch mehr Informationen zu haben möchte. Also das ist halt so für mich, ne, ist, wie gesagt, ein kleines Buch, was man so in einer Sitzung durchliest und einfach toll ist, wirklich einfach toll.
Ja, es wurde ja schon von einigen Leuten aus der Community empfohlen. Ist leider bis heute auf dem deutschen Markt noch nicht erschienen. Ich weiß auch nicht, ob das dann noch kommen wird. Aber ja, Bock und Interesse hätte ich schon dran. Ich weiß gar nicht. Ist der besonders textlastig, muss ich jetzt einfach mal fragen. Vielleicht wäre das sonst wirklich mal so ein.
Ich finde, der ist gar nicht textlastig und der ist halt einfach geil. Also das ist doch irgendwie, also wer mag denn das nicht? Also wenn ich das alleine schon sehe und...
Ja, sieht super cool aus.
Und die, also es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre das irgendwie Kreative, die bei uns hier irgendwie in Deutschland noch nie gebracht worden wären, so, ne? Also wenn ich mir, also wir haben Wonder Woman Dead Earth, der nicht ganz unerfolgreich war, sein anderes Indie-Werk, das ich allerdings nicht kenne, Extremity, ist auch von CrossCult, die haben das auch gebracht. Also ja, ich fände es schön, wenn das jemand bringen würde, aber...
Ja, ich hatte es nur mal mitbekommen. Du hattest mir das erzählt, genau, vom Cosmic Comic Rider hatte ich es gesehen. Ich glaube, der Nerdman hatte mal drüber gesprochen und es war immer so, dass jeder das voll abgefeiert hat. Und das muss richtig toll sein, einfach, ey. Also, ja.
Ja.
Gucken wir mal, ob ich in den Genuss da nochmal komme. Hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf.
Hast du noch, ich hätte noch eine kleine Empfehlung.
Ich habe im Grunde genommen super viele Empfehlungen, aber das wäre eher so, dass ich die mal runterrattern würde, damit vielleicht Leute was drauf, also merken, was dann da alles noch erschienen ist. Das können wir aber gerne dann einfach mal machen, wenn du vielleicht deine Empfehlung jetzt noch ausgesprochen hast, weil ich habe tatsächlich da hinten die Bücher alle stehen. Okay. Und das ist, also nur um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wir können ja nicht über alles reden heute, ne? Genau. Also wenn wir über jede Serie quatschen würden, die wir irgendwie gelesen haben, dann würde das Ding hier ewig gehen. Interessant ist halt vor allen Dingen auch, dass wir sowohl natürlich Serien sich bei uns auch mal überschnitten haben, aber wie man das gerade merkt, ne? Du hast was gelesen, was ich noch nicht kenne. Ich habe dann wieder was gelesen, was du nicht hattest.
Genau. Das zeigt die Bandbreite von
Image. Absolut, ne? Wie abwechslungsreich und wie groß das einfach mittlerweile auch schon ist. Ne? Also für einen Verlag, den es erst seit 92 gibt, ne? Also das ist schon das krass.
Also ich habe das auch so, dass ich, aber eine Sache, die war mir noch ein besonderes Anliegen und das ist Middle West. Ja, Scotty Young, Jorge Corona. Das Kreativteam hat ein anderes Buch gemacht, wo ich den Namen gerade, das du, glaube ich, gelesen hast, was bei Splitter nämlich auf Deutsch rausgekommen ist.
Ich weiß jetzt nicht, ob es Twig war, aber...
Nee, das hat so einen langen Namen und ich meine, irgendwas mit Haus wäre da drin. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Aber ich weiß, dass du das hast und vorgestellt hast. Nur Middle West ist aus irgendeinem Grund nicht bei uns in Deutschland erschienen. Und ich verstehe bis heute nicht, wieso. Also ich zeige einfach nur mal alleine vom Artwork her, warum ich der Meinung bin, das ist ein Verbrechen. Ja, guckt euch das mal an. Ja, also das also sowas sieht man eben. Also das war so eine dieser Sachen, wo ich gesagt habe, als ich diese Seite aufgemacht habe, das ist direkt irgendwie Seite 2 oder so. Das haut mich weg. Also das Artwork von Jorge Corona ist von einer anderen Welt. Ja, das muss man einfach so sagen. Hast du den Titel mittlerweile gefunden?
Ich glaube, du meinst Me, You, Love in the Dark. Kann das sein?
Ja, ich glaube. Dann war es doch nichts mit Haus.
Ja, aber es geht im Grunde um ein Haus und beide sind da dran beteiligt. Also genau, also der ist hier in Deutschland auch beim Splitter Verlag erschienen. Genau, war so ein Titel, den ich zeichnerisch ziemlich gut fand, also extrem gut. Mhm. Hat mir storytechnisch nach hinten raus leider nicht so gut mir dann gefallen, aber da gehen die Meinungen auch sehr stark auseinander. Also um Middle West genau das gleiche, beneide ich dich wieder, ne? Weil das sieht so genial aus. Ah, super schön.
Ja, und worum geht's? Also dazu kommt halt, wie gesagt, das andere habe ich tatsächlich wieder nicht gelesen. Deswegen kann ich das jetzt im Vergleich nicht beurteilen. Ich kann nur hierüber sprechen. Ich finde halt, hier ist es eben nicht nur schöne Verpackung, sondern es hat halt auch echt eine bewegende Geschichte, weil es geht um den kleinen Abel. Das ist wie gesagt dieser Junge, der hier vorne drauf ist. Und Abel lebt irgendwie so sehr ländlich, ne? Also so in einem ländlichen Amerika, was aber nicht unser Amerika ist, mit seinem Vater. Und der Vater, der ist gewalttätig und Missbrauch ist nicht das richtige Wort, weil er ihn nicht missbraucht, aber es geht sehr verroht mit ihm um und auch teilweise durchaus auch mit Gewalt und sowas. Ne? Und dort wächst er halt auf, die Mutter ist nicht mehr da und irgendwann beschließt er halt von zu Hause abzuhauen. Und dann, erlebt er eigentlich so eine Art mystische Fantasy-Reise, so ein bisschen aller der Zauberer von Oz, ne, wo in dessen Zuge man auch merkt, ey, das ist, ne, am Anfang denkt man noch so, ja, es ist halt irgendwie das ländliche Amerika, so, ne, es ist aber so eine Art Fantasy-Variante davon, weil er dann auch auf ganz viele merkwürdige Kreaturen trifft. Gleichzeitig ist sein Vater auf der Suche oder man könnte auch böse sagen, auf der Jagd nach ihm, ne, und das ist, ja, ne, also das heißt, wir haben wieder so quasi zwei Ebenen, wie bei Murder Falcon, ne, also das heißt, wir haben eigentlich so diese Quest-Reise durch diese Fantasy-Welt und gleichzeitig dieses soziale, sozial-emotionale Trauma dieses Kindes, so, was irgendwie so, sage ich mal, das damit verarbeitet, was auf Personen trifft, die teilweise dabei helfen, dieses Trauma diesen Ballast, sage ich mal, zu verarbeiten oder auch nicht. Und, ja, das war auch so ein Werk, also was mir einfach wirklich, also emotional mich so hart gekriegt hat und ja, auch für diese Bücher liebe ich einfach Image und deswegen wollte ich das zumindest mal noch kurz einmal zeigen.
Ja, das, also du sagtest ja jetzt gerade, dass das so ein Quest-Faktor hat, ne, da drin und dieser Twig, den ich ja eben erwähnt habe, der auch von Scotty Young ist, allerdings mit einem anderen Künstler in Zusammenarbeit, ist aber auch ein Image-Titel und der hat das auch so ein bisschen. Da geht's auch, das ist auch wie so eine Gaming-Quest fast schon so ein bisschen aufgebaut, ne? So von wegen so, ey, hier ist der Gegenstand und der ist kaputt gegangen, jetzt musst du dahin gehen und ne, Folgendes machen. Also man merkt das schon so ein bisschen, glaube ich, da stecken so ähnliche Elemente mit drin, ne? Und bei Scotty Young, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, auch noch so ein weiterer Titel, den ich ganz gerne von ihm lesen würde, der auch bei Image erschienen ist, ist I Hate Fairyland heißt es, genau. Sieht super abgedreht, mega abgefahren aus. Ist auch schon mal irgendwie, glaube ich, auf Deutsch mal erschienen, aber wird leider mittlerweile nicht mehr gedruckt irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie, also wo das genau war, das war jetzt keiner der sonstigen Verlage, meine ich, die das irgendwie veröffentlicht hätten. Und ich hoffe,
Verlag oder so, der sich das.
Naja, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie eher sowas Richtung Tokyo Pop oder Popcom oder ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas war.
Du hast
so,
recht, so, das war's.
So ganz komisch, wo du denkst, so, hä, was macht denn da jetzt der Titel irgendwie so eine Art?
Bones, ne? Und I Hate Fairyland, das war ihr Comic-Repertoire. Ja, ich weiß, du hast recht. Ja.
Genau, und da hätte ich auch, bitte, irgendwann mal wieder auf Deutsch. Also, das sieht einfach so abgefahren aus, ne? So,
ich hätte es auch gerne. Also im Englischen ist es nämlich tatsächlich auch out of print. Ich hätte die noch haben können. Okay. Und dann hatte ich mich aber erst für ein paar andere Sachen entschieden und dann war die ersten beiden, glaube ich, auf einmal out of print und ja, ist halt auch eine der Sachen. Ne? Da war man halt nicht schnell genug, ne? Das passiert. Man kann nicht alles gleichzeitig kaufen, aber. Nee,
Es ist, ja. Das ist halt so das, was man mit Scotty Young auch einfach so verbindet, ne? Also wenn ich diesen Namen höre, denke ich an so, okay, etwas kindlichere Optik mit aber einem Background-Story-Hintergrund, der meistens immer sehr, ja, der dann doch schon eher deeper sein kann oder auch rougher ist oder zum Teil auch, so wie bei I Hate Fairyland, sehr brutal sein kann. Das ist auch so eine Kombi, die seinesgleichen irgendwie sucht. Ich finde das ziemlich ja. interessant und cool.
Ja. Ja, das stimmt.
Genau. Ja, da ich ja eben erwähnt habe, ich wollte einfach mal so ein paar Titel runterreißen. Ne? Also die ich jetzt halt, genau, also wir haben ja jetzt über einiges schon heute gesprochen. Savage Dragon hatten wir ja auch schon. Zum Beispiel hätte ich da noch, ich weiß jetzt nicht, ob du es gelesen hast, Decorum, ne? Jonathan Hickman müsste der sein, wenn ich mich nicht vertue.
Richtig.
Wir haben einen Titel, wo ich aber weiß, dass du es gelesen hast, Undiscovered Country von Scott Snyder, auch bei Image erschienen. Da sind wir, glaube ich, beide nicht up to date, aber zumindest haben wir die ersten beiden Bücher gelesen, sind hier bei uns bei Crosscult erschienen, genauso wie Decorum auch. Department of Truth zum Beispiel, auch genial von James Tynion, den vierten. Before, genau. bin ich auch nicht ganz up to date. Ich glaube, da fehlt mir der letzte Band. Bei dir ist das so, du wartest da noch? Oder?
Ja, ich bin up to date im Englischen, was die Deluxe-Edition angeht. Ne? Es gibt eine Deluxe-Edition, die habe ich gelesen. Und es sind ja, glaube ich, 5 Trades meines Wissens nach, die erschienen sind. In der Deluxe-Edition sind die ersten 3 drin. Und ich glaube, nach dem 5. Trade haben die ja erstmal so eine Art Pause angekündigt oder vorzeitiges Ende irgendwie so.
Ich weiß nicht, ob es sogar nur 4 Trades sind. Also bei Splitter sind, glaube ich, bei Splitter sind nur 4 gekommen. Und ich glaube, da war alles drin, aber. Ja, also The Department of Truth jedenfalls auch für Leute, die sich für Verschwörungstheorien und so interessieren, eigentlich so ein Nonplusultra-Comic, den ihr lesen müsst, auch mit einem ganz abgefahrenen Artwork, also mega, mega gut. Und zum Beispiel, weil wir bei Ed Brubaker heute waren, haben wir noch Kill or Be Killed zum Beispiel, was bei Image erschienen ist, im Deutschen beim Splitter Verlag. Einen Titel, der bei Panini rausgekommen ist, zum Beispiel, wäre Kingsman. Kingsman, da werden und wahrscheinlich
Wanted. Wanted genau, war sogar noch davor.
Richtig, Wanted auch. Da sind noch viel, viel mehr gekommen. Zum Beispiel, es gab ja mal diese Netflix-Kooperation, diese sogenannte Millerverse, was da gegründet wurde. Da sind dann auch The Magic Order zum Beispiel oder Space Bandits auch bei Image erschienen und rausgekommen. Eine meiner Serien, die ich jetzt so die letzten Monate weiter wieder verfolgt habe, Lady Mechanica zum Beispiel von Joe Benitez, ist auch bei Image erschienen, hier bei uns dann wieder beim Splitter Verlag. Auch so abgefahrene Serien wie zum Beispiel Sweet Paprika, was eher so ein bisschen in diese Erotik-Richtung geht, ne? Ist auch bei Image erschienen. Hier auch bei Splitter, Scurry, so ein Titel, der so ein bisschen so fast schon so fabelhaft angelehnt ist, wo es so um Mäuse geht, die in so einer Art Apokalypse um ihr Leben kämpfen, ist, glaube ich, auch im US-Format auf jeden Fall bei Image dann irgendwie verlegt worden, hier bei uns über Crosscult. Und Monstrous zum Beispiel, was du auch gelesen hast, ne? Ich weiß gar nicht, wie weit du da warst oder gekommen bist, aber da warst du weiter als ich, glaube ich.
Also ich habe die ersten beiden Deluxe-Editionen und das sind, glaube ich, 3 in 1. Also müsste ich 6, was hier bei uns in 6 Bänden erschienen, 6 oder 8 Bänden. Also ich glaube, es sind 3 in 1, nicht 4 in 1, ja.
Okay. Ich hätte noch so einen richtigen Gewaltporno in Sachen Comic. Ich weiß gar nicht, ob du den gelesen hattest, wäre Luther Strode.
Habe ich nicht gelesen.
Hast du nicht gelesen, ne? Es ist hier bei uns dann bei Crosscult erschienen, also wirklich so ein Ding, das ist, also wow. Ich habe selten was gelesen, wo da spritzt das Blut und die Körperteile fliegen rum wie sonst was, aber es ist auch irgendwie einfach mit dieser Prämisse, was da so niedergelegt ist von der Story her, passt es, ne? Also es ist nicht einfach so dieser reine Gewaltfaktor, sondern es passt einfach da rein. Auch wie gesagt, ein ziemlich krasser Image-Titel. Plastik, was jetzt erst vor kurzem rauskam, zum Beispiel, ne, auch so ein abgedrehtes Ding, auch bei Image erschienen. Sowas wie Nailbiter oder Postal oder Killadelphia, die hier bei uns alle beim Skin the Crow Verlag erscheinen. Auch ganz, ganz tolle Titel, die alle so aus so einer Thriller-Richtung kommen. Also wer sich da für Crime und Thriller interessiert, der kann da auf jeden Fall auch mal reinschauen. Ich glaube, das war es dann auch schon fast bald so. Also es gibt noch viel, viel mehr. Also
ich wollte gerade sagen, das Ganze, das Recommenderverse hast du gar nicht erwähnt. Ja, also ich meine, paar sieht man ja, ja, Deadly Class, Low, Seven to Eternity, Scumbag, Black Science, ja, und A Righteous Thirst for Vengeance und so weiter. Ich glaube, ich habe immer noch ein paar vergessen. Also da gibt es das auch noch, aber können wir Stunden noch weitermachen. Also so viele gute Sachen.
Zum Beispiel Crossover von Donny Cates. Auch mega Titel. Also wenn ihr auf Meta-Sachen abfahrt, zieht euch das rein. Also das ist so, dass das quasi die Comic-Welt und unsere Welt so ein bisschen so vermischt werden. Und es ist so geil von der Idee, weil da läuft ein Mörder rum, der anfängt, die Comic-Autoren umzubringen. Und das sind halt dann einfach wirklich die bekannten Comic-Autoren, die wir eben kennen. Ne? Also so Leute wie Robert Kirkman und Co. müssen halt um ihr Leben fürchten. Und ich kann euch eins sagen, im zweiten Band bekommt man zumindest schon mal den Reveal, wer das denn ist. Und das ist so genial und so geil. Also Crossover, mega, mega Ding. Also da freue ich mich auch schon drauf, wenn es da mal mit weitergeht.
Ja. Ja, also Image Comics ist einfach, ich würde sagen, Liebe für Comics ist Image Comics. So. Also ist einfach toll. Und ja. Ich würde meine Gedanken tatsächlich mit einem Spruch abschließen, den ein Kumpel von mir gesagt hat. Lieben Gruß an der Stelle. Der hat gesagt, Image Comics ist ein bisschen wie der Süßigkeitenladen, in den man reingeht. Ja, und die Augen leuchten einfach, weil alles so toll aussieht. Und ich finde, das beschreibt es auch auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr schön.
Ja. Ja. Ja, ich würde sagen,
ich ganz gut durch.
Wir sind gut in der Zeit. Also ja. ich hätte dich jetzt noch als nächstes gefragt, ob du jetzt für vielleicht kommende Zeiten einen Image-Titel hast, den du auf den du hinfieberst und für den du vielleicht jetzt schon brennst.
Ich kann sogar ein Double machen, weil ich lese jetzt direkt als nächstes, wenn wir hier fertig sind, als nächstes einen Image-Titel und ich habe einen Image-Titel, auf den ich mich total freue. Also ich habe sogar ein Double. Warte.
Oh, jetzt kommt's. Jetzt bin ich mal gespannt.
Das eine habe ich angekündigt, das lese ich jetzt als nächstes. Ich habe tatsächlich witzigerweise eben schon kurz damit angefangen, das zu lesen, als ich auf dich gewartet habe. Und zwar ist das der Red Queens Omnibus von Image Comics. Und was ich übrigens mal noch sagen wollte, das ist wirklich ein richtiger Omnibus. Der hat sogar einen Dust Jacket. Also das hier ist das Wraparound-Cover, das Art on Board, was ich natürlich fürs Lesen nehme ich ja die Dust Jacket ab. Ich habe ja ein Herz. Ja, also ich bin ja kein herzloser Bastard, der mit Dust Jacket liest. Das lese ich jetzt als nächstes. Ey, und ich kann nur sagen, ich habe jetzt die ersten 60 Seiten gelesen, wo ich gerade gewartet habe auf dich. Und wenn ich ehrlich bin, du hättest dir sogar noch mehr Zeit lassen dürfen. Das ist so witzig und geil. Also Leute, wenn ihr auf Sword and Sorcery Fantasy steht, ja, also und dieser Humor, wir haben letztes Mal drüber geredet, von Vox Machina, wenn das was für euch ist, ja, also und dann auch so, ja, gut getimter auch Humor, also Beleidigungshumor und sowas da drin ist, gepaart mit irgendwie total überzogener Brutalität. Ey, also das ist, also diese Charaktere, also das wird jetzt mein nächstes großes Ding. Also es hat so einen tollen Flow. Und ja, ich habe auch tatsächlich zwei Bücher, auf die ich mich sehr freue. Ich muss dazu sagen, dass es, also im Englischen macht es sehr viel Spaß, Image-Comics im Deluxe-Bereich zu sammeln. Die machen nämlich gar nicht so viel. Ja, also das sind immer nur so wenige ausgewählte Bücher. Das kann man so ganz gut mitmachen. Und ja, das eine hast du mir im Grunde schon ein bisschen fast vorweg genommen, weil du es vorgestellt hast. Denn ich warte, also ich gedulde mich jetzt seit knapp 2 Jahren, dass ich endlich eine englische Deluxe-Version von Geiger bekomme. Und die kommt im Sommer endlich. Also das ist mein riesengroßes Highlight, dass ich endlich auch Geiger bekommen kann. ich bin ja eh so ein Geoff Jones-Fan und Gary Frank. Und das andere Ding ist, auch im Sommer kommt die zweite Deluxe-Edition von einer Reihe, die ich ebenfalls sehr, 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 sehr schätze. Und das ist Firepower von Robert Kirkman, die zweite, das zweite Book. Und das ist ja meine Martial-Arts-Reihe eigentlich neben Fist of the North Star. Und das sind so meine beiden Highlights, auf die ich mich freue.
Firepower kannst du also auch absolut so empfehlen. Mega, ne? Also ist so ein Ding, wo ich immer dachte, okay, weil das, ich weiß nicht, es klingt irgendwie im ersten Moment immer so ein bisschen Richtung Avatar auch so ein bisschen. Also nicht, dass jetzt Avatar schlecht sein sollte oder so, aber ich habe dann immer gedacht, naja, ich habe Avatar halt schon gesehen, ne? So, und aber vielleicht muss ich dann bei Firepower auch mal rein gucken noch, genau.
Ja, also Firepower, ne, ist halt auch, das ist wirklich, als du hast mich da eben bei Murder Falcon nachgefragt, ne? Firepower ist halt, ich würde sagen, von den Image-Titeln, die ich habe, zusammen mit dem A Righteous Thirst for Vengeance, der Titel, der den wenigsten Text hat. Ja, also das kann man auch auf Chinesisch lesen, ja? Also es ist völlig egal. Okay. Das feiert man halt einfach, also, aber man muss halt eine Affinität so für Martial Arts Action haben, so, ne, wenn man da Bock drauf hat, dann kriegt man, also auch diesen Geist davon, ne, so dieses, ein Schüler zieht los, um in einer Kampfkunstschule die ultimativen Kampf, also wenn man auf diesen ganzen Kram steht, so, dann macht, also, ich habe das Gefühl, Robert Kirkman macht das echt für Martial Arts Fans, so, ne, und.
Ja, cool, cool.
Ja, das, also, ja, ist auch sowas, was ich einfach fühle, so, weißt du.
Ja, muss ich vielleicht doch nochmal gucken, ob man die irgendwo vielleicht auch schon etwas günstiger irgendwie mal auf den Gebrauchtmarkt bekommt. Mir ist jetzt, bevor ich jetzt meinen Titel hier noch raushaue, ist mir noch eine Sache eingefallen, die ich unbedingt erwähnen wollte. Und zwar ist nämlich noch ein Titel bei Image erschienen, der in Bezug auf uns beide irgendwie für mich persönlich auch noch so eine gewisse Wichtigkeit hat. Und zwar, wir haben uns ja, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erzählt hatten, irgendwo in einer der Folgen, wir beide haben uns ja persönlich erst ein einziges Mal getroffen. Und das war in Bielefeld, wo der Splittercast stattgefunden hat. Und da haben wir beide uns dann mal verabredet, dass wir da mal gemeinsam eben uns treffen, den Splittercast dann eben da besuchen und uns das anhören, was da so Tolles erzählt wird. Und da hast du mir überraschenderweise so ein kleines Geschenk mitgebracht. Und zwar war das Manifest Destiny Band 1 und Band 2, die du mir einfach mal so in die Hand gedrückt hast. Also ganz lieben Dank nochmal dafür. Und das ist ja auch nochmal ein Image-Titel, ist mir gerade eingefallen. Mhm. Weil du hast sie weggegeben, weil du jetzt die Deluxe Edition oder so, meine ich irgendwie, die erste zumindest erhalten hast, genau. Wo du, glaube ich, auch letztens noch drüber gesprochen hast, ne? Genau, in der letzten Folge, genau. Und ich habe nur gedacht, ich muss es gerade noch mal erwähnen, weil das irgendwie, wenn man dann so guckt, ne, was uns diese Titel bisher alle so für Sachen beschafft haben, ne, und auch da ist es wieder ein Image-Titel, ne, im Grunde genommen, der als Geschenk überreicht wurde.
Ja. Genau. Und ja auch, zumindest muss ich das für mich so sagen, einfach auch ein richtig toller Titel. Ne? Und ja, deswegen, da, also, und wenn man es nicht weiterliest, dann sollte man dieses Buch verschenken, weil das hat sich hier in Deutschland leider nicht gut verkauft und ist aber eigentlich ein total besonderer Comic, der, glaube ich, halt nur irgendwie leider ein bisschen unterm Radar läuft. Ne? Also.
Aber immerhin sind sie komplett hier in Deutschland erschienen. Also man weiß, wenn man sie haben möchte und lesen möchte, dann kann man alle 8 oder 9 Bände. Ich weiß gar nicht so genau, wie viele es bei Crosscult sind, aber man kann sie alle bekommen.
8 sein, aber ja. Wir haben beim letzten Mal auch schon drüber gerätselt, ob es 8 oder 9 sind. Aber, zumindest ist es komplett erschienen, ganz genau. Ja. Und ja, ist auch eine dieser besonderen Serien, wo ich halt einfach sage, ja, bumm, das ist Image. Also irgendwie, wenn man das sagen will halt, ne, dann ist das irgendwie Image, dass man sagt, ey, so ein Comic, den liest du sonst nirgendwo anders. So, ne? Das ist halt Image. Ne?
Ja, genau. Der irgendwie seinen Bezug zur Realität hat und trotzdem halt damit einfach wieder was kunterbunt Neues macht, ne? So etwas, was eigentlich fast gar nicht dazu passt, ne? Aber es funktioniert dann trotzdem. Ja. Ne?
Und es funktioniert also wirklich hervorragend, genau. Ja. Was hast du denn Hast du auch was? Darf ich das so fragen?
Ja, ich habe mal geguckt. Also ich habe jetzt einen Titel halt auch rausgesucht, der dieses Jahr zumindest auf dem deutschen Markt auch noch erscheinen wird beim Splitter Verlag. Wenn das Datum stimmt, soll der am 22. Mai herauskommen. Und das wäre World Tree von James Tynion
Before.
Genau. lass uns das ab sofort immer irgendwie so machen.
Ja,
genau. kurze Pause und dann kommt The Fourth. Ja. Genau, also ein neuer James Tynion The Fourth Titel in Zusammenarbeit mit Fernando Blanco als Zeichner. Ja. Und das wird auch so ein, wieder so ein abgedrehtes Ding irgendwie werden. Da geht es irgendwie. Also es spielt irgendwie in der Vergangenheit, glaube ich, erst so da, wo quasi dieser Wechsel von den 90ern auf die 2000er Jahre irgendwie stattfindet. Und es gibt nicht nur das Internet, sondern auch das, jetzt muss ich gerade noch mal überlegen, wie hieß das Ding noch? Undernet oder sowas? Undernet hieß das, genau. Und das strahlt irgendwie dann auf seine Charaktere auch irgendwie was Gewisses aus und hat irgendwie, sorgt dafür, dass die Nutzer irgendwie zum Beispiel irgendwie beeinflusst werden, auch irgendwie auf brutale Art und Weise sich irgendwie ausleben und dann verhindern die das, dass dieses Undernet dann irgendwann weiter ausbricht und dann passieren dann noch diverse Sachen. Ich will da gar nicht so genau drauf eingehen, das kann man dann mal machen, wenn der Titel dann wirklich bei uns erscheint, wenn ich den dann auch mal gelesen habe. Aber das klingt halt einfach wieder, es klingt wieder so abgedreht und spannend. Also ich finde, das ist irre, was da immer geschrieben wird. Ob wir Something is Killing the Children haben, ob wir hier ich bin jetzt gerade mal beim Autor tatsächlich, bei James Tynion, weil ich finde das einfach krank. Also das ist so, was haut denn dieser Mann alle raus, ne? Das Haus am See hier oder The Nice House on the Lake oder wie er heißt auf Englisch, ne? Department of Truth und noch so vieles, vieles mehr. Dieser Mann, das ist einfach eine Granate, was Titel so angeht, ne? Und da Image halt mit dem zusammenarbeitet, ne? Freue ich mich besonders einfach mal auf diesen Titel und bin mal gespannt, ob er dann an die ganzen anderen Hitserien so anknüpfen kann und genau, auch wenn die anderen Sachen, also eben wie Something is Killing the Children jetzt von Boom Studios kommt, aber Department of Truth haben wir ja zumindest bei Image, genau.
Ja. Das stimmt. Ja,
aber war auch ein Titel, glaube ich, den du auch mal interessant fandest, ne?
Ja, ich möchte ihn auch lesen. Also, das ist, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie groß das wird. Also, ob das jetzt irgendwie, ne, irgendwie ein Großprojekt ist oder ob das vielleicht irgendwie so, ne, in zwei, drei Bänden abgeschlossen ist. Aber ich finde, das klingt auf jeden Fall so interessant. Das werde ich mir auch holen. Also, da werde ich mir sogar auch die Splitter-Version holen von.
Ja. Gut, ich weiß nicht, wie viel da schon auf dem englischen Markt auf dem US-Markt raus ist, aber wahrscheinlich kriegst du wieder nur einzelne Issue. Ja, ich sehe gerade, Volume 1 ist, das ist nur das Einzel-Issue, glaube ich, im November letzten Jahres erst und Nummer 2 ist für September 2024 auch erst in US angekündigt. Also.
Ja.
Genau. Ja.
Ja.
Naja, obwohl, ich habe Schwachsinn erzählt, das sind keine Issues, das sind tatsächlich Trades. Also das zweite beinhaltet 6 bis 11 und kommt halt erst im September 2024 im US dann raus. Also mal gucken, mal schauen, wie viel es dann werden.
Ja.
Aber ich glaube, dann sind wir tatsächlich relativ gut in der Zeit heute durchgekommen, ne?
Wir haben gedacht, dass wir im Vorfeld, dass wir echt die Folge hart reißen. Oder dass die Gefahr zumindest besteht, aber. Krass.
Ja.
Dann.
Genau. Würde ich sagen, schließen wir das Ganze. Wir hoffen natürlich, euch da draußen hat die Folge gefallen, dass es auch vielleicht das eine oder andere Neue dann für euch mitgebracht hat oder einfach auch im Allgemeinen Bock auf Image-Comics gemacht haben, egal ob ihr sie auf Englisch lest oder auf Deutsch. Also wir hoffen, dass euch das so ein bisschen anfixen konnte, ne, mit unserer Leidenschaft vielleicht für diesen Verlag und wenn euch das gefallen hat, gerne Kommentare bei YouTube, natürlich auch bei Spotify, da geht das auch immer. Ihr dürft auch gerne mal sagen, wie euch diese Folge gefallen hat, weil das jetzt sehr themenbezogen mal von uns war, zu einem Verlag hin. Wenn ihr sagt, hey, cool, das war mega, gerne Vorschläge, ne, falls ihr da auch sagt, so, hey, wir hätten das vielleicht auch ganz gerne mal von dem und dem Verlag, da lassen wir uns natürlich nicht drauf festnageln, wir müssen dann gucken, ne, ob man das dann mal macht, aber für Ideen oder so, ne, sind wir natürlich immer zu haben, ne.
Genau, gerne, wie gesagt, Ergänzungen zum Thema Image Comics. Wir haben bestimmt ganz viel vergessen, worüber man reden kann über den Verlag. Also deswegen gerne dafür die Kommentare nutzen, wenn es da was zu ergänzen gibt. Für Feedback, ihr könnt uns auch gerne bei Instagram anschreiben. Ne? Wir heißen da genauso, wie wir hier auch heißen oder stehen. Ne? Neunte Kunst findet ihr Ingo, Omnitilo findet ihr mich. Und ja, ansonsten, Ingo, bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal wieder für das sehr nice Gespräch mit dir. Es war mir wie immer ein Fest.
Ja, hat richtig Bock gemacht heute über die ganzen tollen Sachen, über die Titel zu quatschen. Kann ich nur wieder zurückgeben. Ich sag mal, ich wünsche jetzt noch ein schönes Restwochenende und allen anderen da draußen auch. Und wir sagen damit dann einfach mal ciao, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ciao.